Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, jede Nacht im Radio und jederzeit auch als Podcast. Das waren bedrückende Szenen am Wochenende im Hamburger Bahnhof in Berlin, als pro-palästinensische Aktivisten eine Performance niederbrüllten und minutenlang den Raum dominierten. From the river to the sea, was verdächtig danach klingt, dass man Israel weghaben will. Wir wollen vom Direktor der Kunsthalle Hamburger Bahnhof wissen, welche Konsequenzen er jetzt zieht. Und noch ein Konflikt, der den Kulturbetrieb beschäftigt. Wie umgehen mit russischen Künstlern, die sich nicht vom Putin-Staat distanzieren? Die Wiener Festwochen mussten jetzt eine schmerzliche Entscheidung treffen. Unterdessen arbeiten deutsche Museen immer enger mit ukrainischen zusammen, auch um ihre Sammlungen zu retten, deren Sammlungen in der Ukraine. Wir schauen uns an, wie Kunst von Odessa nach Berlin umzieht. Dann interessiert uns eine Doku über schwule Profifußballer. Und wir fragen uns kurz vor der Berlinale, wie es eigentlich dem legendären Studio Babelsberg geht. Eigentlich sollte ja am Wochenende eine Performance der berühmten kubanischen Exilkünstlerin Tania Bruguera stattfinden. In Berlin im Hamburger Bahnhof. Sie wollte zusammen mit anderen einen Text von Hannah Arendt über Totalitarismus lesen. Sie hatte sich uns gegenüber noch gefreut darauf.
Kuba ist kein sozialistischer Staat. Kuba ist eine Diktatur. Und Deutschland ist heute eine föderale Demokratie. Es war eine große Herausforderung, hier diese Spannung erfahrbar zu machen zwischen etwas sehr Großem wie einem Staat und einer einzelnen Person. Und ich glaube, die Architektur dieser großen historischen Halle erfüllt diesen Zweck sehr gut. All dieser Platz in dieser Halle nur für diesen einen Stuhl.
Die große Halle des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Eine gewisse Weile ging diese Performance auch gut, bis eine Gruppe von pro-palästinensischen Aktivistinnen die Szene stürmte.
Deutschland finanziert! Israel bombardiert! Zionism is a crime!
Zionismus als Verbrechen, so hören wir es hier, also eindeutig israelfeindlich. Und noch viel mehr, Israel zu normalisieren, so wurde von ihnen dort gerufen, wurde eben auch als Verbrechen bezeichnet oder besser gebrüllt. Kindermörder hieß es dann und Palästina vom Fluss bis ans Meer. Und ansonsten wurde viel geschimpft und gebrüllt. Das kann man sehen bei diversen Videos in den sozialen Medien. Nieder mit dieser Institution wurde auch noch geschrien. Nieder mit Deutschland, mit diesem rassistischen Naziland. Schande über euch.
Fuck this institution! Fuck this country! Fuck your institution! Fuck your institution! Fuck your racist Nazi country! Shame, shame, shame on you! Shame, shame, shame on you!
Auf diesen Videos ist auch zu sehen, wie die Künstlerinnen und Besucher versuchen, mit diesen Aktivisten, sogenannten Aktivisten, ins Gespräch zu kommen, wurden aber von denen nur beleidigt und niedergebrüllt. Inzwischen ermittelt die Polizei. Fragen wir Till Fellrath, Direktor der Kunsthalle Hamburger Bahnhof in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie diese Störungen erlebt?
Am Samstagnachmittag hat sich eine Aktivistengruppe angekündigt gehabt, um im Rahmen der künstlerischen Performance eine Stunde lang mit dem Publikum zu diskutieren. Es sind dann 30 Personen vor das Publikum getreten, haben lauthals skandiert, mit aggressiven Parolen ihre Positionen vorgetragen, ohne in eine Diskussion zu kommen. Dann gab es einen zweiten Vorfall gegen 20.20 Uhr am Abend. Da haben sich einige Menschen vom Publikum erhoben, andere kamen dazu. Die Gruppe war etwas kleiner, aber offenkundig ging es jetzt ganz klar um die Störung der Performance selber. Die Vorlesende ist dann nicht mehr zu Wort gekommen. Es wurde mit lautstarken Parolen und Hassreden diese Lesung unterbrochen. Es kam zu rassistischen Anfeindungen, aggressiven verbalen Attacken gegen die Lesenden, die Direktoren, die Institutionen. Es war eine einzige lange, sehr, sehr laute Hasstirade.
Welche Aussagen wurden da getroffen?
Ganz unterschiedliche Aussagen. Ganz besonders gab es eben Anfeindungen, rassistische Anfeindungen auch gegen uns als Direktoren, die Institutionen, gegen die Vorlesende. Es war eine sehr, sehr breite Abfolge unterschiedlichster Ausfälle.
Wie haben Sie dann weiter reagiert? Wie hat der Hamburger Bahnhof dann weiter reagiert?
Im ersten Moment war es uns natürlich vorrangig wichtig, die Sicherheit der Halle, dieses offenen Raumes zu gewährleisten. Wir waren sehr schnell mit unserem Sicherheitspersonal im Austausch, haben natürlich auch versucht, dort ein wenig zu vermitteln. Und es ist uns nach etwa 20 Minuten auch gelungen, dann die Gruppe zum Gehen wieder zu bewegen.
Das heißt, es brauchte keine polizeiliche Hilfe, um die Gruppe aus dem Hamburger Bahnhof rauszukomplimentieren.
Ja, wir haben es dann eben irgendwie dann doch geschafft, dass wir die Lage stabilisieren konnten und die Gruppe dann gegangen ist. Aber die Performance selber ist in dieser Stunde eine gute halbe Stunde lang sicherlich gestört gewesen und konnte nicht stattfinden. Es gab keinen Austausch, sondern nur lautstarke Ausfälle.
Was war das für ein Moment für Sie als einer der beiden Direktoren dieses Hauses?
Wir waren tatsächlich von der Sache auch ein wenig überrollt. Das Ganze ist ja dann auch relativ schnell passiert. Es ging ja auch, wie schon gesagt, um die Sicherheit. Und es war schon ein sehr, sehr eindrückliches und auch traumatisierendes Erlebnis. Wir sind ja persönlich auch Ziel dieser Anfeindungen gewesen. Für unser gesamtes Team war das eine sehr, sehr schockierende Erfahrung. Viele stehen nach wie vor unter Schock. Wir haben heute Morgen auch als erstes zum Beginn der Woche mit dem Team lange darüber gesprochen und werden das auch weitermachen. Also es geht uns natürlich auch vorrangig jetzt auch um unser Team und das Gesehene und Geschehene einfach einordnen und verstehen zu können.
Es ist ja so, dass um da einfach zu verstehen, die Performance selbst, die ist ja nicht nur von der Künstlerin Tania Burguera vollführt worden, sondern eben von Lesenden, haben Sie gesagt. Da sind ja auch durchaus einige bekannte Namen dabei. Deborah Feldman habe ich gesehen. Candice Bryce ist aufgetreten, viele andere mehr. Eine Abfolge von auch einigen Künstlerinnen und Künstlern, die eigentlich selber auch sehr stark in einer Kontroverse stehen. Ist das auch die Idee dieser Performance gewesen?
Die Idee der Performance von Tania Burguera war, einen offenen Raum zu schaffen, den es auch erfolgreich für 88 Stunden, also es war fast die gesamte Wegstrecke dieser 100 Stunden, gegeben hat, in dem vielfältige Stimmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Bevölkerungsgruppen gab, die dann das Mikrofon ergriffen haben und mit dem Publikum diskutiert haben. Es gab Menschen aus der Nachbarschaft, aus unseren einzelnen Abteilungen, es gab eben auch Akademikerinnen, unterschiedliche Künstler und es gab einen Open Call und es gab die Möglichkeit, sich darauf einfach zu melden oder eben spontan vorbeizukommen und mit den Menschen, die gesprochen haben, zu diskutieren und die Dinge zu erörtern.
Ich erwähne deswegen Candice Bryce, weil es eine Künstlerin ist, die von Tania Burguera auch erwähnt wurde in ihrer langen Liste von Künstlerinnen und Künstlern. Da standen Sie auch mit Ihrem Kollegen Sam Badawil vorne und sie hat eine lange Liste dort vorgelesen zu Beginn der Performance, wo sie sagt, dass diese Künstler angeblich gecancelt worden seien, ausgeladen worden seien. Die hat sie dann vorgelesen. Unter anderem eben auch Candice Bryce. Also es ist durchaus eine sehr ambivalente Situation. Auf der einen Seite erlebt man also diese pro-palästinensischen Aktivisten, die diese Performance da unterbrechen, eine sehr aggressive Situation entstehen lassen. Also diese Performance, diese Kunst ja letztlich canceln, wenn man so will. Auf der anderen Seite eine Künstlerin aus Kuba, auch selbst mit jüdischen Wurzeln, die wiederum die deutsche Öffentlichkeit kritisiert für den Umgang mit israelkritischen Künstlern zum Beispiel. Das ist eine große Ambivalenz, helfen Sie mir.
Die Performance hat eben vielleicht genau diese Vielfältigkeit auch zum Ziel, um Gegensätze, unterschiedliche Positionen, die Komplexität der Realität, in der wir leben, gemeinsam zu erörtern. Und was eben für uns sehr schwer zu verstehen ist, dass wenn man Freiräume öffnet, diese unterschiedlichen Stimmen zu Wort kommen lässt, dass dann später diese Freiräume genau dazu genutzt werden, andere Stimmen wiederum zu unterdrücken. Und es hat eben leider gezeigt, dass der Dialog an manchen Punkten momentan einfach nicht möglich ist. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man in einer demokratischen Gesellschaft auf Basis unseres Grundgesetzes und der Meinungsfreiheit wieder zu einem respektvollen Dialog zurückfinden?
Ja, wie? Das ist die Frage. Also was nehmen Sie mit aus diesen Erlebnissen des Wochenendes?
Die Frage ist wirklich eine schwierige. Ich denke, wir müssen erst die nächsten Tage auch nochmal das Ganze weiter durchdenken und bearbeiten. Aber grundsätzlich sind Museen offene Räume. Sie bieten der Kunst den Freiraum, gesellschaftliche Themen anzusprechen. Und wir müssen natürlich dabei Orte der Toleranz sein und werden uns weiter gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus nachdrücklich aussprechen.
Das ist klar. Aber ich verstehe auch, dass wenn Sie dort mit Tania Burguera gemeinsam vorne stehen, sie liest diese Namen vor, kritisiert die deutsche Öffentlichkeit, schreibt auch bei Instagram, dass Künstler gecancelt werden, ausgeladen werden, Förderung zurückgezogen werden, dass es, Zitat, reale Konsequenzen gibt, wenn man seine persönlichen Ansichten in der Öffentlichkeit äußert. Und dann steht der Satz hier bei einem Instagram-Post, den sie vor ein paar Stunden veröffentlicht hat. Germany is a place where people are afraid. Also wo Menschen sich fürchten, offenbar, die Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen. Ist das eine Position, die noch eine Grundlage hat?
Ich kann jetzt im Einzelnen die Post, die ich auch nicht kenne, kommentieren, aber es hat sich einfach gezeigt, dass eben in einem offenen Raum, in einem Museum, was ja grundsätzlich auch ein offener Raum ist, im Rahmen einer künstlerischen Position, in einer künstlerischen Performance, dieser Dialog am Ende sich selbst erstickt hat. Und das ist eben die Zeit jetzt, wo man darüber nachdenken muss, was sich aus der Missachtung der Freiheit der Kunst ergibt in Zukunft. Wir sehen, dass dieser Diskussionsraum, den wir hier vorzeitig auf Wunsch der Künstlerin beendet haben, nun in der Öffentlichkeit eben weitergeht. Und da geht es genau auch darum, um diese Frage zu erörtern.
Aber was genau passiert da eigentlich gerade? Also wie nehmen Sie das wahr, auch als jemand, der dem Hamburger Bahnhof vorsteht, diesem wichtigen Ort für Kunst, auch für Kunstfreiheit? Wir erleben ja ähnliche Situationen auch an den Unis und Hochschulen. Also fast nichts mehr scheint wirklich sicher zu sein vor aggressiven Interventionen, vor dem Abbruch von Dialog, vor Beleidigungen, vor solchen Situationen, die eigentlich zu nichts mehr führen. Was ist da los?
Es gibt grundsätzlich offene Räume in der Gesellschaft. Es gibt viele dieser offenen Räume und Museen sind einer davon. Und die Frage, die jetzt einfach vor uns steht, sind Sicherheitskonzepte auf technischer Art zum Beispiel anzupassen. Können wir uns da überhaupt darauf vorbereiten? Und das wird uns die nächsten Wochen sicherlich beschäftigen und die nächsten Monate. Aber es ist nach wie vor wichtig, dass Museen offene Orte der Toleranz bleiben und Widersprüche auch aushalten können. Aber natürlich selbstverständlich niemals Rassismus und andere Formen von Hass und Ausgrenzung tolerieren können.
Also wie bereiten Sie sich vor auf das nächste Ereignis? Das wird kommen, das ist ja fast sicher, oder?
Wenn die letzten Monate und Jahre gezeigt haben, gab es immer wieder solche Fragen. Es gibt unterschiedliche Aktivistengruppen, die nicht nur Museen, sondern auch viele andere öffentliche Orte dazu nutzen, um für ihre Ziele zu werben und ihre Parolen zu verbreiten. Und deswegen ist das eine Frage, die eben viele, viele Organisationen und die Gesellschaft generell die nächsten Monate mit Sicherheit beschäftigen wird.
Und das, glaube ich, auch zunehmend, oder?
Das ist momentan unser Eindruck, ja.
Das sagt Till Fellrath, einer der beiden Direktoren des Hamburger Bahnhofs, wo es am Wochenende eine Klar gab bei einer Performance der Künstlerin Tania Bruguera, die abgebrochen werden musste nach pro-palästinensischen Protesten. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Fellrath.
Herzlichen Dank.
Der Nahostkrieg und wie er die Kunstwelt erschüttert, das beschäftigt uns schon seit einiger Zeit, seit Monaten. Gerade wieder erzählt, aktuell im Hamburger Bahnhof in Berlin. Das war gerade unser Thema. Und noch mehr politische Konflikte in der Kulturwelt. Etwa wenn es um die Frage geht, inwieweit russische Künstler auftreten sollten, die sich nicht vom Putin-Staat distanzieren. Die Wiener Festwochen haben jetzt eine Entscheidung getroffen, was das angeht. Sie haben den russisch-griechischen Dirigenten Theodor Korenzis wieder ausgeladen. Schon seit langem steht er in der Kritik, was sein Verhältnis zu Russland angeht. Er sollte mit dem SWR-Sinfonieorchester auftreten, ausgerechnet mit einem berühmten Kriegsrequiem. Die ukrainische Dirigentin Oksana Liniw, die ebenfalls auftritt bei den Wiener Festwochen, wollte das nicht hinnehmen und intervenierte. Milo Rau ist Intendant der Wiener Festwochen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hi.
Was war für Sie das Entscheidende, um diesen Schritt der Absage des Konzerts, der Auftritte von Theodor Korenzis letztlich zu gehen?
Ja, ich muss sagen, dass ich es natürlich kuratorisch schade finde. Also wir hatten es tatsächlich geplant, also in einem viel größeren Netz natürlich von Positionen, die wir dann am 1. März alle bekannt geben, auch Widersprüche auszuloten und Dinge in unser Programm zu nehmen, die, wie soll ich sagen, die in einer schwierigen Positionierung zueinander sind. Das hat sich aber gezeigt, dass Oksana Liniw und auch ihr Orchester, das sind ja alles ukrainische MusikerInnen, einfach nicht bereit sind, hier zu spielen in Wien, wenn Theodor Korenzis auch im Programm ist. Und zwar nicht, weil sie ihn als Künstler nicht mögen oder als Mensch nicht mögen, sondern aufgrund der Art der Finanzierung seiner Arbeit, dass er nichts zu dem Angriffskrieg gesagt hat über die ganze Zeit, obwohl es viele Gelegenheiten gegeben hat. Ich will das gar nicht beurteilen, er hat natürlich so eine Gründe, das nicht zu tun. Und dann war alternativlos entweder das eine oder das andere zu machen. Und dann war für uns natürlich klar, das ist eine sehr zentrale Position, dass wir das sagen, ja, also dieses Kaddisch-Requiem mit Oksana Liniw und dem Kiew-Orchester machen wollen. Und das führte dann dazu, dass Theodor Korenzis nicht mehr ging mit Warwick-Requiem.
Andere Möglichkeiten gab es nicht, vielleicht unter anderen Umständen dieses Konzert stattfinden zu lassen von Theodor Korenzis, vielleicht mit einem Gesprächsangebot oder mit einer Einbettung in einen anderen Kontext?
Ja, also die ganzen Einbettungen gab es natürlich schon, bevor wir es überhaupt angekündigt haben. Da gibt es Gespräche dazu. Es gab sogar einen Programmpunkt, der wirklich nur um diese Position ging. Also wie können ukrainische, russische Künstlerinnen und so weiter zusammenarbeiten. Wir haben viele andere Positionen, die das auch befragen, aber die weniger, vielleicht auch weniger umstritten sind, weniger prekär sind als dies. Natürlich haben wir absolut alles probiert, mit allen gesprochen, über Tage hinweg. Am Schluss standen wir einfach vor der Möglichkeit, entweder alles abzusagen, das eine abzusagen, das andere abzusagen. Und dann war für uns dieses, ja, ich sag mal, künstlerisch auch ein bisschen politische Bekenntnis natürlich zur zentralen Stellung dieses Kaddisch-Requiems und auch von Oksana Linev entscheidend. Und das schloss dann die andere Position aus.
Das heißt, es war eine politisch-ethische Entscheidung?
Ja, und es war eine Entscheidung natürlich für etwas, an dem wir schon lange gearbeitet haben, auch zusammen mit ihr, das wir lange geplant haben, das irgendwie da war, das auch einmalig ist. Man muss ja sagen, dass natürlich das War Requiem von Theodor Korenz, das geht ja direkt nach dem, also das war am 12. Juni geplant, es geht direkt nachher in die Elbphilharmonie nach Hamburg und so weiter. Es ist auch ein bisschen weniger problematisch, das abzusagen, weil es noch eine längere Geschichte hat. Da beginnt ja im Grunde eine Tournee. Und für mich wäre, und das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, deshalb auch diese Einbettung und vielleicht diese Gleichzeitigkeit dieser beiden und noch anderer Dinge, für mich wäre Theodor Korenzis mit dem War Requiem, was ja eine sehr umstrittene Programmierung ist, das gerade ihr dieses War Requiem macht, das aber auch sehr, sehr interessant ist natürlich. Und ein Statement, das quasi kontextlos zu machen, ohne ukrainische Position, das wäre für mich unmöglich gewesen.
Denn es fällt schon auf, weil Sie es gerade erwähnen, ne? Also ich meine, das ist das Kriegsrequiem von Benjamin Britten. Und wenn etwas tatsächlich zu dieser Zeit, zu diesem Leiden, das der russische Imperialismus auslöst, wenn man dazu etwas musikalisch sagen kann, könnte es genau dieses War Requiem sein, oder?
Ja, ja, das stimmt. Und natürlich war unsere Hoffnung, war meine Hoffnung, dass das dann auch im Kontext ist, gerade auch mit dieser gleichzeitigen Setzung von Oksana Linev und von anderen Positionen, dass das vielleicht auch der Moment ist, wo es eine Art Statement tatsächlich gibt, wo es ein Gespräch gibt, wo es vielleicht eine Auseinandersetzung gibt. Und für mich war auch diese Debatte, die wir jetzt eine Woche lang geführt haben, bis wir halt wirklich gemerkt haben, es geht nicht, war auch ein Anfang einer solchen Debatte. Natürlich macht man das mit Absicht, das ist ein bisschen meine Art, Kunst zu verstehen, dass man Antagonismen setzt, die vielleicht außerhalb des künstlerischen Rahmens gar nicht mehr möglich sind. Und es ist auch nicht so, dass das eine total absurde Setzung war, sondern ja, es hat sich zugespitzt, es war nicht mehr möglich. Aber ich halte es trotzdem richtig, dass man so versucht zu kuratieren, dass solche Debatten stattfinden.
Wie hat Theodor Korenzis reagiert auf die Absage?
Das ist schwierig zu sagen. Ich hatte mit dem SWR natürlich viel Austausch, also mit dem Orchester sehr leid, mit dem er gespielt hätte. Persönlich weiß ich es nicht, da er sich dazu nicht geäußert hat, sich ja nie zu solchen Situationen geäußert, das ist sein gutes Recht. Ich weiß es nicht, ich denke, es ist für ihn sehr schwierig, die Situation. Er ist ja auch in gewisser Hinsicht zerrissen zwischen dieser Notwendigkeit, sein Orchester, seine Leute, sich selber nicht in Bedrängnis zu bringen. Man erinnert sich ein bisschen an Ai Weiwei, als er sich nicht klar gegen China äußern wollte. Ich glaube, das war damals in Berlin. Und er auch gesagt hat, das geht nicht in meiner Situation. Und gleichzeitig ist es trotzdem natürlich sehr, sehr schwierig. Und wenn dann jemand aus der Ukraine kommt und sagt, okay, dieses Land hat uns angegriffen, man muss sich gegen diesen Angriff äußern. Es gibt viele andere russische Dirigentinnen, Künstlerinnen und so weiter, die sich äußern. Warum macht das Theodor nicht? Also das ist schon eine berechtigte Frage. Aber wie er genau selber dazu steht, das weiß ich nicht, da ich darüber nicht mit ihm sprechen konnte.
Sie sind ja jetzt nicht nur, ich sag jetzt mal, Kunstverwalter, oberster Kunstverwalter der Wiener Festwochen im ITA-Intendant, sondern selber auch Künstlerregisseur, der selber auch Dinge entwickelt, künstlerisch kreativ entwickelt. Diese Debatte um die Rolle von Künstlerinnen und Künstlern in einem politischen Kontext und hier in diesem ganz konkreten Fall von Künstlern mit russischem Pass wird ja seit 2 Jahren geführt, unter anderem Anna Netrebko ist so ein Name. Was haben Sie aus der Debatte aus den letzten 2 Jahren gelernt?
Ich habe das Gefühl, dass sich diese Situation aktuell verschärfen. Das hat jetzt nicht nur was mit Russland-Ukraine zu tun, das hat mit anderen Debatten, also Israel-Palästina und so weiter. Es gibt sehr viele Bereiche, wo gewissermaßen Frontstellungen, die vor vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren noch beweglich waren, noch Antagonismen waren, mit denen man umgegangen ist, die quasi, wie soll ich sagen, die zumindest innerhalb von Festivals, von künstlerischen Formaten, wie auf eine dritte Ebene kam, wo es einen Austausch gab. Ich habe zum Beispiel die Moskauer Prozesse gemacht in Russland vor 10 Jahren mit Pussy Riot. Dann habe ich zwar mein Visum verloren, aber wenn man sich heute den Film anguckt, das vor 10 Jahren in Moskau möglich war, das kommt einem vor wie ein archivarisches Dokument aus einer Zeit des freien Denkens. Also da haben sich schon extrem Sachen verschärft, die so nicht waren. Aber ich bleibe trotzdem auf meiner Position, das Canceln oder Absagen oder halt eingestehen, dass etwas nicht geht, manchmal ethisch und politisch notwendig ist. Also man muss die Haltung der ukrainischen Künstlerin, die sagen, okay, unsere Familien werden beschossen, wir machen dieses Projekt, wir leben in Kiew und so weiter. Also das muss man natürlich ernst nehmen, das steht im Vordergrund. Wie gesagt, da bin ich in dem Sinne, wie gesagt, am Kunstverwalter. Und da muss ich meine kuratorische Absicht nicht durchsetzen, ist dann nicht mehr entscheidend. Aber grundsätzlich denke ich schon, da müssen gerade wir Künstlerinnen arbeiten, um solche Räume zu schaffen, wo Dinge, die vielleicht woanders nicht möglich sind, möglich werden können.
Das sagt Milo Rau, der Künstler, Regisseur und eben auch, wir haben jetzt den Begriff verwendet, Kunstverwalter, ne? Aber Intendant der Wiener Festwochen, der gesprochen hat über die Absage des Konzerts des russisch-griechischen Dirigenten Theodor Kurenzis. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, gern, sehr gern.
So, Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und der Krieg gegen die Ukraine beschäftigt uns noch weiter. Seit Beginn dieses großflächigen Krieges vor 2 Jahren berichten wir darüber, wie deutsche Museen versuchen, ukrainischen zu helfen. Das heißt zum Beispiel auch, deren Sammlungen nach Deutschland zu bringen, auch um sie zu retten. Odessa zum Beispiel. 80 Hauptwerke aus der Sammlung des Odessa-Museums für westliche und orientalische Kunst sind seit letztem Jahr in Berlin sichergestellt. Bedeutende Kunstwerke des 19. Jahrhunderts, des 18., des 17. bis ins 16. zurück. Und ab morgen, ab Dienstag, zeigt die Berliner Gemäldegalerie 12 ausgewählte Werke aus dieser Sammlung. Und das ist der Auftakt für etwas, was noch im Laufe des Jahres noch sehr viel mehr werden soll. Claudia Wheeler über eine Museumskooperation in Kriegszeiten.
Der Raum in der Berliner Gemäldegalerie ist dunkel. Nur die 12 Bilder sind dezent beleuchtet. Alte Meister und Werke vom 16. bis 19. Jahrhundert, fast schon etwas sakral inszeniert. Es sind die Topstücke aus dem Odessa-Museum für westliche und östliche Kunst, so Dagmar Hirschfelder, Direktorin der Berliner Gemäldegalerie.
Für uns ist das eine ganz spannende und interessante Sammlung, weil diese Sammlungen oder diese Werke in Westeuropa gar nicht sehr bekannt sind. Also ich selbst kannte diese Sammlung auch nicht gut. Es geht da ja auch darum, ein Stück Kunstgeschichte zu zeigen, das eben auch in der Ukraine oder in dieser ukrainischen Sammlung abgebildet wird, und diese Sammlung aus Odessa hat ein sehr europäisches Profil.
Die Werke für die Berliner Ausstellung hat Igor Poronnik, der Direktor des Odessa-Museums, ausgewählt. Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor 2 Jahren hat er mit einer großen Evakuierungsaktion begonnen. Er erzählt, dass sie sofort die wertvollsten Kunstwerke evakuiert haben. Ein Teil ist jetzt hier in Deutschland, ein anderer in Litauen. Es gibt aber noch Kunstwerke, die in Odessa geblieben sind. Das Museum ist ein altes historisches Gebäude mit guten Kellern, wo eben noch Kunstwerke lagern, aber das sind jetzt keine Werke aus der ersten Reihe, wie er sagt. Die Ausfuhrgenehmigung vom ukrainischen Kulturministerium zu bekommen, die ganzen Papiere und Verträge mitten im Krieg zu organisieren, hat gut ein Jahr gedauert. Die rund 80 Werke aus Odessa kamen dann schließlich nach einer mehrtägigen Fahrt und einem langen Stopp an der polnischen Grenze mit einem LKW im letzten September in Berlin an.
In einem sehr guten Zustand, sie sind picobello hierher gekommen,
sagt Projektleiterin Sabine Later. Bei diesem ganzen Projekt geht es auch darum, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Beide Seiten vermeiden es tunlichst, von einer Evakuierung oder Rettungsaktion zu sprechen. Es ist immer von Kooperation, von Austausch die Rede.
Das ist auch ganz wichtig, dass es auch den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen darum geht, diese Sammlung eben in Westeuropa bekannter zu machen, zu zeigen, was es für eine Sammlung ist, auch daran zu erinnern, dass eben Kulturgut in der Ukraine angegriffen und zerstört wird. Wir möchten natürlich auch diesen Krieg oder diese, was da Schreckliches passiert, im Bewusstsein halten, indem wir diese Ausstellung über einen langen Zeitraum im nächsten Jahr zeigen und eben auch jetzt schon Teile daraus zeigen.
Und Igor Poronnik ergänzt, dass es in dieser Ausstellung ja auch nicht um ukrainische Künstler geht, sondern dass Werke vor allem aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert gezeigt werden, die seiner Meinung nach zur Weltkultur gehören. Wenn man die Werke aus Odessa mit denen aus der Berliner Gemäldegalerie vergleicht, sagt er, dann würde man sehen, dass sie genauso wertvoll sind. Das heißt also, wir sind auf Augenhöhe. Die Ausstellung gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die große Schau, die ab Januar 2025 zu sehen sein wird, dann zusammen mit Werken der Berliner Gemäldegalerie. Was danach passiert, ist ungewiss.
Ein Leihvertrag wird in der Regel über 2 Jahre geschlossen. Doch was passiert, wenn der Krieg dann noch nicht zu Ende ist?
Natürlich fährt man in so einer Situation auch ein bisschen auf Sicht und muss gucken, wie die Entwicklung ist und muss auch mit den KollegInnen in der Ukraine ganz genau überlegen, was man dann macht, an welchen Lagerungsort auch in der Ukraine die Werke vielleicht wieder zurückgebracht werden können.
Am liebsten möchte man aber neue Leihverträge schließen und die Ausstellung wandern lassen. 2 deutsche Museen haben schon Interesse bekundet. Das wäre in jedem Fall eine gute Gelegenheit, die Sammlung aus dem Odessa-Museum noch bekannter zu machen.
Werke aus dem bedrohten Odessa in Berlin. Claudia Wheeler hat sich schon umgeschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Oliver Thoma.
Der Schauspieler und Rapper Pablo Grant ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Der Berliner erlag am 6. Februar den Folgen einer Thrombose, wie jetzt seine Band BHZ auf Instagram mitgeteilt hat. Unter dem Künstlernamen Dead Dog war Grant Teil dieses Rap-Kollektivs aus dem Stadtteil Schöneberg. Vor kurzem hatte die Band eine anstehende Tour abgesagt, aus krankheitsbedingten Gründen, wie es hieß. Als Fernsehschauspieler war Pablo Grant aus dem Magdeburger Polizeiruf 110 bekannt. Er spielte den Kriminaloberkommissar Günther Marquez. Auch in Soko Hamburg und in aller Freundschaft war er zu sehen. Das Social-Media-Team von US-Präsident Biden hat den Sieg der Kansas City Chiefs beim Super Bowl dazu genutzt, eine rechte Verschwörungstheorie zu parodieren. Nachdem das Footballspiel gestern entschieden war, erschien auf dem Account des Demokraten bei X eine Fotomontage, die Biden lächelnd vor schwarzem Hintergrund zeigt, aus seinen Augen schießen rote Laser. Bei der Montage handelt es sich um ein im Internet kursierendes Meme, das als Dog Brandon bekannt ist. Bidens Team nahm Bezug auf eine aus republikanischen Kreisen stammende Verschwörungstheorie, die mit der Sängerin Taylor Swift und ihrem Freund zu tun hat, mit Travis Kelce, dem frisch gebackenen Super Bowl-Gewinner mit den Chiefs. Demnach habe Swift ihre Anwesenheit beim Super Bowl nutzen wollen, um für Biden zu werben. Die Netzaktivistin Katharina Nokun sagte im Deutschlandfunk Kultur, Hintergrund der Theorie sei, dass es in den USA in den vergangenen Jahren gang und gäbe war, mit Prominenten Wahlkampf zu machen.
Von daher muss man sagen, das ist dann natürlich auch auf einer rationalen Ebene nachvollziehbar, dass es da ein Interesse gibt, aus dem republikanischen Lager auch Künstlerinnen zu attackieren, die aus dieser Sicht eine Gefahr darstellen. Weil Taylor Swift ist einfach international gesehen ein unglaublicher Superstar. Und gerade bei der jungen Wählerschaft kann ein einzelner Tweet, ein Post auf Instagram dazu führen, dass sich sehr viele Menschen beispielsweise zur Wahl registrieren, die sonst zu Hause geblieben wären.
Die Publizistin und Netzaktivistin Katharina Nokun. Schauspieler sollen in deutschen Filmen vorerst nicht pauschal mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ersetzt werden. Das hat die Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen erklärt. Deren Vorstandssprecher Böning sagte in Berlin, es werde weiterhin auf die Mimik, Gestik und Charaktere der Schauspielerinnen und Schauspieler gesetzt. Niemand solle die Sorge haben, dass Menschen durch Technik ersetzt würden. Der Sprecher der Produzentenallianz erwähnte allerdings, schon heute werde KI in der Filmproduktion eingesetzt, etwa in Vor- und Nachproduktion. Und man wolle mit Gewerkschaften Vereinbarungen treffen, die es möglich machten, die Technologie zu erproben und zu nutzen. Schauspieler sollten, wenn sie mit Hilfe von KI ersetzt würden, zustimmen müssen und einen Anspruch auf Vergütung erhalten, so Böning.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Er wird ganz sicher nicht der Einzige sein, aber der einzige Prominente, der sich geoutet hat als schwul, und zwar im Profifußball, aber auch nur nach dem Ende seiner Karriere, nämlich Thomas Hitzlsperger.
Am eindrücklichsten war ein Gespräch mit einem Medienanwalt, der mir klar gesagt hat, ich solle nicht öffentlich darüber sprechen. Der Druck sei zu groß für mich, ich würde daran zerbrechen. Am Ende bin ich zum Schluss gekommen, dass er recht hat.
Das sagt er in dem Dokumentarfilm Das letzte Tabu ab Dienstag auf Amazon Prime. Also, warum tut sich der Männerfußball so schwer im Umgang mit Homosexualität? Unser Kritiker Matthias Dell hat den Film schon gesehen, ist jetzt bei mir im Studio. Wie greift der Film dieses Thema auf?
Na, er flüchtet sich so ein bisschen in Geschichte, könnte man sagen, was auch interessant ist, nebenher die Geschichte praktisch zu erzählen. Und da steht am Anfang Justin Fashionow, ein britischer Spieler, der sich 1990 geoutet hat. Auch damals schon, um mit dem Ziel, jüngeren Menschen Vorbild zu sein. Und das ist auch sehr berührend, wie groß er bereits darüber redet, welchen Mut es kostet. Und gleichzeitig für ihn endet das sehr tragisch. Er wird dann verstoßen, der eigene Bruder, weil der seine Karriere in Gefahr sieht, distanziert sich. Er geht nach Amerika, in die USA, wird dort wegen vermeintlicher Vergewaltigung angeschuldigt. Und er hängt sich dann 1998, eine Geschichte, die Hitzelsberger in seiner Erzählung wiederum auch weiß. Also diese ersten Erzählungen folgen so mehrere nach. Auch der andere deutsche, bekanntere Profifußballer Marco Urban, der dann als zweiter quasi geouteter gilt nach Justin Fashionow. Und genau, und am Ende ist es dann halt so der Rahmen, dass Fashionow da in dem Film in die Hall of Fame aufgenommen wird und auch seine Nichte Amal eine große Rolle spielt, weil die sich dafür engagiert, Homosexualität im Profi-Herrenfußball sichtbar zu machen.
Das klingt auch erstmal ein bisschen wie eine Geschichtsstunde, ne? Wenn man so zurückgeht bis in die 90er Jahre. Ist das ein Archivfilm auch?
Naja, es ist ein bisschen, glaube ich, aus der Not geboren, weil eigentlich will der den Diskurs führen über die Frage, warum wird darüber so geschwiegen? Interessanterweise im Damenfußball ist das ja überhaupt nicht so. Da ist ja eher das Vorteil, dass das alles quasi lesbische Frauen sind, die da spielen. Warum ist also Männerfußball so schwierig? Und das Problem dieses Films ist, er findet keinen, der mit ihm darüber redet, außer den Leuten, die eben sich geoutet haben. Und das geht dann sogar so weit, dass selbst jemand wie Jake Daniels, ein Nachwuchsspieler aus England, der jetzt quasi als Komplementärfigur zu Hitzelsberger sich nicht am Ende, also nach seiner Karriere outet, sondern gleich zu Beginn, was interessant ist, weil das Thema dann quasi abgeräumt ist und man gucken kann, was passiert. Selbst mit dem kann der Film eigentlich nicht interagieren, weil Manfred Oldenburg, der Regisseur, da keine Zugänge bekommen hat, weil Jack Daniels selber irgendwie Teil eines Filmprojekts ist, seine Geschichte erzählt, was eigentlich ganz schön zeigt, wie diese medialen Ironien sind, dass es nämlich nicht nur darum geht, Bühne für Öffentlichkeit zu sein, sondern selber Teil dieses komischen Spiels.
Sie haben gesagt, dass die Verantwortlichen da nicht wirklich vor die Kamera wollten oder das einfach nicht funktioniert hat für diesen Film. Trotzdem fragt man sich natürlich, ob es ihm gelingt, da tatsächlich die Frage zu beantworten, was ist eigentlich das Problem des Profi-Herren-Fußballs mit Homosexualität?
Na, da meandert er so ein bisschen drumherum. Es geht auch um diese Männlichkeitsbilder, obwohl ich denke, die hätte man auch ausdeuten können. Also was ist daran eigentlich so gefährlich, wenn man jetzt ein Bild hat von schwulen Männern, was eben auch irgendwie athletisch stark und all das sein kann, was im Fußball gefordert ist. Interessanterweise ist es eine schöne Geschichte, geht es um einen tschechischen Spieler, erste Liga, Nationalspieler, Jakub Jankto, der sich 2023 outet und wo dann befürchtet wird, Sparta Prag spielt gegen den Superrivalen, dass es da zu großen Szenen käme. Es wird extra nicht gefilmt und dann passiert nichts. Die Fans machen nichts, als er eingewechselt wird. Was ganz schön zeigt, dass die Fans vielleicht gar nicht so sehr das Problem sind, wie auch die Sportwissenschaftlerin Tanja Walter-Ahrens im Film sagt.
Meiner Meinung nach sind Fans auf jeden Fall viel weiter als die Verantwortlichen. Also das zeigt sich hier in Deutschland auch schon ganz lange, auch in der Vereinsszene, auch in den Entwicklungen, die da stattgefunden haben.
Genau, und das ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass ja Fans mit all dem mitgehen, was ihre Mannschaft macht. Also auch Rassismus und so weiter sind ja da irgendwie weniger problematisch. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher so, dass es bei Verantwortlichen wie Verbänden, Vereinen liegt und bei den Medien eben. Und da kommt der Film eben nicht so richtig weiter und hätte vielleicht irgendwie auch mehr Sachen probieren können, mal zu fragen, wie kann man das denn lösen? Also welche originellen, kreativen Sachen könnte dazu führen, statt immer, dass einer vorangehen muss und sagen muss, ich bin es.
Also er bleibt offenbar ein bisschen stecken, dieser Film. Dennoch eine Empfehlung, ihn zu schauen, jetzt auf Amazon Prime zu sehen?
Also ich würde sagen, filmisch gesehen ist es kein guter Film. Es ist wahrscheinlich aber ein wichtiger Film, weil es immer wieder Leute geben wird, die den zum ersten Mal sehen und sie zum ersten Mal für dieses Thema sensibilisiert werden. Insofern hat er schon seine Wichtigkeit und das ist aber auch gleichzeitig das Doppelgesichtige, sage ich mal, weil halt eben, wie ich das beschrieben habe, die Medien immer selbst auch Teil des Problems sind. Also auch der Film profitiert ja davon, dass es ein Problem ist, was er erzählen kann und gleichzeitig kommt er auch nicht wirklich weiter. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, gibt es ja schöne Momente. Da ist zum Beispiel der US-amerikanische Spieler Colin Martin, dessen Mannschaft dann irgendwie geschlossen vom Platz geht, als er beleidigt wird, homophob, und der Schiedsrichter nicht interveniert. Und das ist ein ganz berührender Moment. Da merkt man, dafür gibt es Fußball, das ist Solidarität, das ist Mannschaftssport, das ist toll. Und gleichzeitig merkt man eben, das findet auf irgend so einem Platz in der amerikanischen Liga statt. Und an die wirklichen Kräfte, die dieses Problem als Tabu halten, kommt eben der Filmemacher Manfred Oldenburg mit dem Film nicht heran.
Es ist noch ein weiter Weg, würde ich sagen. Und diese Doku könnte ein kleiner Schritt dazu sein, vielleicht diesen Weg zu verkürzen. Das letzte Tabu ab Dienstag auf Amazon Prime, eine Doku über schwule Profifußballer. Matthias Dell, dankeschön.
Bitte sehr.
Und wir bleiben noch beim Film. Am Donnerstag geht ja die Berlinale los. Für das legendäre Studio Babelsberg heißt das zwar ja schon auch mitfeiern, aber auch ein bisschen bangen. Im Grunde ist das ein Zustand seit Jahren da. in Babelsberg, Verluste, Verkäufe, zuletzt an einen US-Immobilieninvestor. Also, wie geht es weiter? Christoph Richter hat sich diese Frage aus aktuellem Anlass nochmal gestellt.
Fritz Lang, Marlene Dietrich, die DDR-DEFA-Stars und Brad Pitt, sie alle haben im geschichtsträchtigen Studio Babelsberg gedreht. Im weltweit ältesten Filmstudio-Komplex, der heute sein 112. Gründungsjubiläum feiert. Hier entstanden Filme wie Quentin Tarantinos Inglourious Basterds oder Teile der Serie Babylon Berlin. Doch seit die US-amerikanische Firma Kino Bitco Anfang vergangenen Jahres Babelsberg als Hauptanteilseigner übernommen hat, finden dort kaum noch Dreharbeiten statt. Studio Babelsberg Vorstandschef Andy Weltman hat sich heute kurz vor dem Start der Berlinale zum Standort bekannt. Man wolle hier weiter Filme drehen. Ein Verkauf von Studios sei nicht beabsichtigt.
Wir verkaufen kein Studiogelände, sondern wir investieren in das Studio Babelsberg. Und TPG Cinema Space hat die Mehrheitsanteile dieses Unternehmens gekauft. Nicht um es loszuwerden, nicht um es kleiner zu machen, sondern um es größer zu machen.
Weltman kündigte an, dass im Studio Babelsberg dieses Jahr wieder mehr gedreht werden solle als im vergangenen Jahr. 2023 war geprägt von den Streiks der Filmschaffenden in Hollywood, weshalb große Produktionen in Potsdam-Babelsberg nicht stattfinden konnten, der Betrieb fast ein ganzes Jahr stillstand. Die Krise sei vorbei, meint CEO Andy Weltman und zeigt sich optimistisch. So soll im März, wie es heißt, ein Wes Anderson-Projekt im Studio Babelsberg starten. Zu den Details wollte die Studioleitung jedoch keine näheren Angaben machen. Mit dem US-Regisseur hat das Studio Babelsberg bereits mehrfach zusammengearbeitet. Gefördert wird das Projekt mit 1,5 Millionen Euro durch das Medienboard Berlin-Brandenburg. Studiochef Andy Weltman gestand aber auch, dass das Studio Babelsberg eine Reihe von Produktionen an andere Länder verloren habe. Aber solange er CEO des geschichtsträchtigen Studiokomplexes sei, würde in Potsdam-Babelsberg weiter gedreht werden.
Das Studio Babelsberg plant, sein Netzwerk weltweit auszubauen. Um dem Studio eine Präsenz in den USA, in ganz Nordamerika, im Vereinigten Königreich und in Europa zu verschaffen, die es so vorher nicht hatte. Das große Talent der Studiomitarbeiter ist auch der Grund, warum alle internationalen Filmproduktionen kommen werden. Es gibt wirklich keinen besseren Ort.
Die Übernahme des zweitgrößten Studiokomplexes in Europa durch die US-amerikanische Firma Kino Bitco, die zur US-Investmentgesellschaft TPG Capital, eine Plattform für Immobilieninvestments, gehört, sorgt bei Filmschaffenden für Verunsicherung. Immer noch. Auch bei Filmemacher Andreas Dresen, dessen neuer Film In Liebe, eure Hilde auf der Berlinale Premiere feiern wird.
Die Befürchtung ist, das sieht man ja auf dem Großteil des Geländes schon, dass das ein Touristenort und ein Wohn- und Geschäftsort wird, aber immer weniger Studiobetrieb dort stattfindet.
Unabhängige unternehmerische Entscheidungen kann das Studio Babelsberg nicht mehr treffen. Dabei habe der Studiokomplex ungeahnte Möglichkeiten und Chancen, sagt Regisseur Andreas Dresen und fordert vom Studiochef Weltman, den deutschen Produktionsmarkt mehr in den Blick zu nehmen.
Jetzt kommen große internationale Produktionen dahin, weil natürlich nur diese Produktionen sich diese teuren Studios auch leisten können. Für uns ist das schwierig.
Weltman scheint genau hinzuhören und kündigt an, das Filmstudio Babelsberg mehr für den nationalen Markt zu öffnen. Die Frage wird nur sein, ob das Studio Babelsberg für deutsche Filmproduktionen überhaupt bezahlbar ist. Viele Produktionen gehen jetzt schon ins Ausland, drehen in Prag oder Budapest, erläutert Kirsten Niehus, Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg. Ein großes Thema sei daher die Novellierung des Filmfördergesetzes. Niehus favorisiert das angedachte Steueranreizmodell. Das gewährt Produktionen Steuernachlässe, wenn sie in Deutschland drehen.
Wir warten, also es ist ein echter Cliffhanger. Ich weiß nicht, ob das meine Lieblingsserie ist, aber wir warten tatsächlich dringend darauf, dass Claudia Roth hoffentlich während dieser Berlinale irgendwie erklärt, wie das mit der Förderung weitergehen soll. Das wäre ganz dringend erforderlich.
Unterstreicht Filmförderin Kirsten Niehus, seit 2004 Chefin des Medienboards Berlin-Brandenburg.
Christoph Richter über die Zukunft des Studio Babelsberg, kurz vor Beginn der Berlinale. Und wir schauen in die Feuilletons vom 13. Februar. Das tut Hans von Trotha.
Für die Süddeutsche gibt A.L. Kennedy den aktuellen Stand von Post-Brexit Großbritannien durch. Die Briten seien nicht früh genug aufgewacht, um Populisten und Profiteure zu stoppen, die in der Nacht gekommen waren, um uns unsere Heimat zu stehlen, schreibt sie. Unsere Autoritären haben getan, was Autoritäre immer tun. Sie haben jeden Aspekt unserer Zivilgesellschaft geschwächt, das Vertrauen in die Demokratie gebrochen. Liebes Deutschland, setzt sie mit Blick auf die hiesigen Demonstrationen nach. Liebes, hoffnungsvolles, künstlerisches, geniales Deutschland mit deinem weisen Gedächtnis und deinem schwarzen Humor. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Schritt vom Bürgersteig. Mögest du es besser machen als wir. Wir schauen dir zu und hoffen. Einen anderen Stand aus Britannien vermeldet Felix Stephan in derselben Süddeutschen. Überschrift: Jetzt lesen sie auch noch. In Großbritannien seien zuletzt so viele Bücher verkauft worden wie nie zuvor. Schuld seien ausgerechnet die jungen Leute. Der Guardian habe soeben gemeldet, dass im Jahr 2022 in Großbritannien 669 Millionen physische Bücher verkauft worden seien. Und damit mehr als je zuvor. 2022 sei ein erheblicher Anteil dieser Bücher von den 90er-Jahrgängen gekauft worden. Während in der Mode der Library-Chic zurzeit ungefähr so ubiquitär ist, wie es der Heroin-Chic in den 90ern war, listet der Guardian Orte auf, an deren Artefakte der höheren Buchkultur zuletzt auch popkulturell zu beobachten waren. Und was sind das für Bücher, die heute so gelesen werden? Frauke Steffens vermeldet in der FAZ für die USA einen Boom, der bei uns wohl nicht so richtig ankommt. Memoirs. Mit diesem Genrebegriff meinen Amerikaner eine weniger lineare, weniger vollständige Erinnerungserzählung. Das Memoir ist formell vielfältig, reicht oft in die Autofiktion, mischt dann Erinnertes mit Erfundenem. Eine amerikanische Besonderheit des Genres sei die intelligente Beschäftigung mit Sex und Freiheit aus der Sicht von Frauen, die sich nicht auf traumatische Aspekte konzentriert. Beispiel Love and Trouble der Essayistin Claire Dederer, die, geplagt von einer im mittleren Alter nicht nachlassenden Libido, feststellte, eine würdevolle Art des Samenverteilens sei für Frauen nicht vorgesehen. Dederers, von Magazinen wie The Atlantic, gelobte sexuelle Erkundungsreise, so Frauke Steffens, verwandelte sich bei uns leider in den banalen Titel »Lebensmitte, ich zieh dann mal Bilanz«. Ein ähnliches Schicksal hätten die lesenswerten Erinnerungen von Kat Marnell erlitten, die unter dem Titel »How to Murder Your Life« Drogensucht als lebensgefährliche Party-Tour de force schilderte. Auch mit Marnell ging die deutsche Fassung unter dem Titel »Selbstporträt eines Hochglanz-Junkies« herablassend um. Es gibt auch Kritiker. Vor 13 Jahren schon grantelte Neil Genslinger in der New York Times unter dem Titel »Das Problem mit Memoirs«, früher seien nicht weiter bemerkenswerte Leben eben nicht erzählt worden, so wie Gott es gewollt habe. Dass sie Eltern hatten und eine Kindheit, qualifiziert sie nicht dazu, ein Memoir zu schreiben. Tatsächlich, bilanziert Frauke Steffens, sind besonders jene Memoirs gelungen, die uns mehr über die Welt verraten, nicht nur über das Innere. Zu den Memoiren, die uns wirklich etwas über die Welt verraten, gehören die Bücher und Texte des österreichischen Publizisten Paul Lendwey. Er wird im August 95 Jahre alt. Mark Reichwein fragt ihn im Weltinterview, welche Lebensphase, welches Zeitalter für ihn am interessantesten gewesen sei. Am interessantesten, überlegt er und antwortet, das war die Zeit um 1989-90, als im Ostblock alles zusammenbrach. Dieser kollektive Aufbruch eines halben Kontinents in die Freiheit war ein unglaubliches Ereignis. Und was würde er jungen Leuten heute mit auf den Weg geben? Da sagt Paul Lendwey, man darf nie Schlafwandler sein und die heutigen Freiheiten romantisch als gegeben betrachten. Man muss immer wissen, dass alles von einem Moment zum anderen verschwinden kann. Man sollte wissen, dass man für das Gute arbeiten muss, vielleicht auch kämpfen, niemals aufgeben. Das muss das Motto sein.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 13. Februar. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer, also jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast.